Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch unter dem Titel Was müssen wir lernen bzw. verlernen, um Wandelprozesse mitzugestalten? Zu Gast ist heute Timo Holthoff. Timo ist unter dem Motto Weltbeziehung bilden als freiberuflicher Bildungsaktivist, Dozent, Autor und Organisationsberater unterwegs, und zwar zu transformativem und dekolonialem Lernen und radikalem Bildungswandel. Zuvor hat Timo 10 Jahre lang für entwicklungspolitische Landes- und Bundesverbände gearbeitet und für das internationale Bridge 47 NGO-Netzwerk im Bereich globales Lernen und BNE. Timo lebt in Hannover. Herzlich willkommen, Timo.
Hi, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, Timo, gleich mal zu Anfang. Was müssen wir denn eigentlich lernen bzw. verlernen?
Das weiß ich auch nicht so genau. Aber verlernen ist auf jeden Fall schon mal ein total spannendes Stichwort. Es verschiebt nämlich den Fokus in der konventionellen Vorstellung von Wissen und Bilden. Es geht nämlich beim Lernen im transformativen Sinne nicht um ein Anhäufen von mehr Wissen, sondern vielmehr um einen kritischen Umgang mit dem Wissen, das wir haben, und auch um ein Bewusstsein für die Begrenztheit unseres Wissens, auch um den Umgang mit Nichtwissen. Und es geht darum, dass wir mehr sind als rationale Wesen, dass wir nicht Köpfe sind, die Körper haben, sondern dass wir Körper sind. Lernen in dem Sinne ist mehr als bewusstes Verstehen. Es geht auch um die Umsetzung der Konsequenzen dieses Verständnisses, also um individuell und kollektiv verkörpertes Verhalten. Und dazu gehört sicherlich auch etwas, was wir Verlernen nennen können, also ein Verlernen oder vielleicht ein Abtrainieren oder Umlernen der Muster, die wir im Laufe unserer Sozialisation erlernt haben und die uns möglicherweise von Wandel abhalten.
Ja, du sprichst die Muster an, die wir so möglicherweise gelernt haben, und sprachst auch an, dass wir Menschen mehr als rationale Wesen sind. Du hast ja schon angedeutet, dass es um wirklich tiefgreifende Prozesse geht und dass Menschen mehr als rein rationale Wesen sind. Das lässt mich so ein bisschen darüber nachdenken, wie Menschen sich eigentlich selbst in der Welt sehen oder verorten. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir arbeiten schon an ganz vielen verschiedenen Ebenen, an Wandelmöglichkeiten und finden ganz viele tolle Antworten auf die vielen Krisen in der Welt. Aber irgendwie reicht's nicht. Irgendwie drehen wir uns im Kreis und brauchen vielleicht andere Antworten. Wie kommen wir denn zu Antworten, die wirklich zu tiefgreifendem Wandel führen?
Ja, ich glaube, erstmal brauchen wir neue Fragen. Also radikale Veränderungen erfordern neue Fragen. Nur die Frage ist, wie finden wir die? Wir stecken nämlich in so etwas wie einem Transformationsdilemma. Wie können wir überhaupt über das System hinausdenken, fühlen und streben, wenn die Logik, wie wir denken, fühlen und wonach wir streben, doch genau von diesem System geprägt und auch verengt ist? Das können wir einfach nicht, ne? Also dieses Think out of the box, was so gern bemüht wird, ist letztendlich ein Mythos, denn die Box, das sind wir. Wir sind das System. Und somit reproduzieren unsere Antworten, unsere Lösungen, auch unsere Fragen, immer wieder Aspekte des Grundproblems. Die Philosophie nennt dieses Phänomen zirkuläres Denken. Bedeutet, ich behaupte, es ist XYZ, weil ich die Prämissen von XYZ schon vorausgesetzt habe. Aber mit zunehmender Krise oder Krisen, in denen wir uns empfinden, kommt da, glaube ich, durchaus etwas ins Bröckeln. Der total spannende US-Kulturphilosoph Charles Eisenstein sagt, wir leben in einem Space between Stories. Also wir verstehen oder spüren immer mehr, dass die alte Geschichte von Wohlstand durch Wachstum, von wir gegen die und von all den anderen Glaubenssätzen der Moderne einfach nicht mehr funktioniert, uns keine Antworten und Lösungen mehr liefern kann. Vielmehr schon immer in sich fehlerhaft und gewaltvoll war, nur auf Kosten von Mensch und Natur so lange existieren konnte. Und gleichzeitig fehlt es uns aber an einer neuen, geteilten Metageschichte, an positiven Narrativen eines alternativen Menschseins auf dieser Welt, die Mut für Veränderung geben und Kompass in einer unsicheren Welt sein können. Die gute Nachricht ist aber, dass im Space Between Stories Bewegung drin ist und Bewegung möglich ist, sich etwas neu erfinden kann, beziehungsweise etwas zutage treten kann, was lange verschüttet wurde. Insofern könnte man sagen, es ist nicht das Ende der Welt, an dem wir stehen, aber mit Sicherheit das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und ich glaube, um das eben angesprochene zirkuläre Denken zu vermeiden, brauchen wir erstmal nicht bessere Fragen, sondern müssen viel mehr Räume schaffen, in denen neue Fragen entstehen können oder gehört werden können, von denen wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben, dass sie überhaupt existieren. Also Räume, in denen Stimmen Gehör finden, die seit Jahrhunderten unterdrückt wurden auch. Ja, und dafür müssen wir auch bereit sein, Dinge loszulassen und zu kompostieren, im Inneren wie im Äußeren. Die sehr spannende brasilianische Wissenschaftlerin und dekoloniale Aktivistin Vanessa Andreotti de Oliveira versteht Transformation als Prozess von Hospicing und Midwifing. Also das soll bedeuten, das alte System liebevoll beim Sterben zu begleiten, also palliative Fürsorge zu leisten, statt immer mehr ja in die Lebenserhaltung eines unheilbar kranken Systems zu investieren, sein Scheitern ebenso wie seine Geschenke anzuerkennen und dabei gleichzeitig etwas Neuem beim Geborenwerden helfen, ihm Raum geben, ohne es vorschnell zu definieren, eingrenzen und kontrollieren zu wollen.
Wow, da tut sich ja quasi ein ganz neues Universum auf. The Space Between Stories, hast du gesagt, der Raum dazwischen. Das Alte ist vorbei, das Neue ist noch nicht da und dieser Zwischenraum. Also total spannend, aber wenn ich so an meine Bildungsarbeit denke, kommt mir die Frage, wie kann ich denn Räume schaffen, in denen ja Lernprozesse stattfinden können, die mit diesem Raum dazwischen arbeiten? Wie kann ich Lernprozesse anregen, wo Menschen in einem transformativen Sinne lernen können?
Ja, der Begriff Zwischenräume gefällt mir auch total gut. Also ich glaube grundsätzlich, ne, es gibt nicht die Theorie transformativen Lernens und es ist auch ganz gut so. Und es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Ansätze und Zugänge. Ich persönlich auch meiner eigenen pädagogisch-politischen Praxis entnommen, wird vielleicht mal drei Aspekte nennen, die ich wertvoll finde. Erstens, dass wir in unserer pädagogischen Praxis ganzheitliche Verbindung und ganzheitliches Lernen stärken. Das heißt, dass wir der Tatsache Rechnung tragen, dass wir uns die Welt nicht zurecht denken werden, dass es mehr als rationale Lernprozesse braucht, dass wir Menschen in der Verkörperung ihres Wissens und in ihrer Körperlichkeit ansprechen, dass wir Lernen und Veränderung nicht nur als Prozess individueller Erfahrung und Verwirklichung betrachten, sondern Menschen in ihren Beziehungen verstehen und auch ja Verbindungen und Beziehungen, die zum Teil von der Moderne gekappt worden, versuchen zu stärken, wiederherzustellen, zwar in uns, zwischen uns und jenseits von uns. Und damit rückt auch der kollektive Lernprozess mehr in den Fokus von Bildungsarbeit. Und konkret äußert sich das für mich zum Beispiel in einer Methodik, die viel Körper- und Beziehungsarbeit mit sich bringt, die viel Raum für die Verarbeitung von Emotionen schafft, die sinnlich kreativ ist, die die Natur als Erfahrungsraum einbezieht, und auch die, na, eher mit Metaphern und Einladungen würde ich es vielleicht nennen, als mit Modellen und Definitionen arbeitet. Einen zweiten Aspekt, den ich nennen würde für die Gestaltung von transformativen Lernräumen, ist, dass wir Bildungsangebote möglichst langfristig und möglichst auch praktisch experimentell anlegen. Also zum Beispiel im Sinne von so Lernreisen, die ermöglichen, dass, was der großartige brasilianische Befreiungspädagoge Paulo Freire dialektisches Lernen in Gemeinschaft genannt ist, wirklich möglich wird. Also, dass wir Lernen in Schleifen aus Aktion und Reflexion, in denen das Gelernte immer wieder in den Resonanz- und Experimentierraum des Alltags transportiert wird und wir dann die dort gemachten Beobachtungen und Erfahrungen wiederum in der Lerngruppe zurückspiegeln, gemeinsam verarbeiten und auswerten. Und als dritten Aspekt, den ich auch ganz spannend finde, würde ich nennen, das Wort braucht Erklärung, Brave Space statt Safe Space. Dahinter steckt für mich zum einen eine große Achtsamkeit für unterschiedliche Befindlichkeiten, Bedürfnislagen, Verletzungen, Biografien in der Lerngruppe, aber gleichzeitig kein Zurückscheuen vor schwierigen Fragen und auch vor harten Konversationen. Also einen Raum schaffen, in dem Menschen mutig sein können, sich in der komplexen Vielfalt und Widersprüchlichkeit ihres Selbst zu erleben und auch zu öffnen, in ihrer Verstrickung mit Welt auf allen Ebenen, die sehr schön ist, aber auch sehr schmerzlich sein kann. Und in denen wir Verbindung zwischen uns schaffen können, und zwar jenseits der Kategorien, die uns trennen. Und gleichwohl aber anerkennen, dass unterschiedliche Lebenserfahrungen in einer zum Beispiel von Kolonialismus, Rassismus, Sexismus und anderen Ungleichheitsstrukturen geprägten Welt auch unterschiedliche Bedürfnisse und Möglichkeiten nach Lernen und nach Heilung mit sich bringen. Und die spannende Frage in einem Brave Space ist, wie können wir uns dennoch begegnen und miteinander Wege finden? Wie können wir unsere unterschiedlichen Wunden auch als Begegnungsflächen nutzen? Denn klar ist, ne, wir brauchen einander, vielleicht mehr denn je. Bildung ist ganz klar für mich, transformative Bildung, auch Beziehungsarbeit. Und das ist gar nicht so einfach, ne? Da warten auch viele Stolperfallen, glaube ich, aber auch diese oder vielleicht vor allem diese sind immer Anlass zum Lernen. Meine eigene pädagogische und persönlich politische Devise lautet radikale Zärtlichkeit, ein zunächst widersprüchlich scheinender Begriff, den ich aber sehr schön finde in dieser Kombination. Dahinter steckt für mich radikal kritisch zu sein in unserer Bildungsarbeit, aber radikal liebevoll zugleich. Also, dass wir die Realitäten anerkennen und gleichzeitig versuchen, Utopien ein Stück weit zu leben. Vielleicht noch ein schöner Satz von Dani D'Emilia, die ein Manifesto radikaler Zärtlichkeit geschrieben hat. Wir müssen unsere Herzen kollektivieren, damit sie auf- und nicht auseinanderbrechen. Wenn uns das ein Stück weit gelingt in unserer Bildungspraxis, dann haben wir ganz schön was geschafft.
Ja, vielen Dank, Timo, für diesen tiefsinnigen und ja, tiefgreifenden Einblick, wie transformative Lernräume und Lernprozesse aussehen können und gestaltet werden können. Mir gefällt besonders dieser ja mutige Raum, wenn ich das mal so mit meinen Worten übersetze. Also mutig sein, ja auch radikaler sein. Und wenn ich mir da auch so die politische Ebene angucke oder politische Rahmenbedingungen, die für transformative Bildungspraxis wichtig sind, fällt mir auch der Fahrplan ein. Bildung für nachhaltige Entwicklung für 2030, die UN-UNESCO Roadmap, ESD for 2030. Da steckt ja total viel drin, wo auch auf politischer und struktureller Ebene Wandel eingefordert wird. Und das finde ich eigentlich schon ganz schön radikal und auch dringend notwendig nach so langen Zeiten, wo schon darüber geredet wurde auf Weltebene. Wie siehst du diesen Fahrplan in Bezug auf Lernen und Verlernen? Hat der Potenzial?
Ich finde schon, aber die Frage ist, wofür, ne? Also ich stimme dir total zu. Ich lese das auch so, dass in der Roadmap ganz vieles drinsteht, dass transformative Bildung als kritisch-emanzipatorische, als systemverändert angelegte und auch als ganzheitliche Bildung begründet. Und ich glaube, das kann sehr hilfreich sein als strategisches Lobbytool, um eine andere Bildung zu fordern und auch politisch zu legitimieren. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir dieses und auch andere Rahmenwerke nicht als Selbstzweck verstehen dürfen oder als ja verengte Kodifizierung, Festschreibung von Bildung. Ich glaube, vielmehr müssen wir den Raum für eine Pluriversalität an Bildungsansätzen offen lassen und müssen auch Begriffe finden, eine Sprache finden, die anschlussfähiger ist, die inklusiver ist als ja formale BNE-Definitionen, die ich doch eher auch als reinen Fachdiskurs einordnen würde.
Ja Mensch, da bleibt uns ja noch ein bisschen was zu tun. Was würdest du denn Menschen mit auf den Weg geben, die in der transformativen Bildungsarbeit unterwegs sind?
Sei bereit, alte Gewissheiten, alle Gewissheiten loszulassen, ohne zu verzweifeln. Ich finde in dem Zusammenhang das Konzept der Active Hope oder der Hoffnung durch Handeln von Joanna Macy, der Begründerin der tiefen Ökologie, eigentlich ganz schön. Also, dass wir Abstand nehmen von naiver Hoffnung, von Aktionismus, von vorschnellen Lösungen, aber gleichzeitig auch nicht ins Verzweifeln, ins Wegducken und ins aus Verantwortung stehlen geraten. Ja. Verzweifel nicht an dem Weltschmerz, vielleicht auch der Angst, die du spürst. Beides ist Ausdruck unserer tieferen Verbundenheit mit allem Lebendigen, wie Joanna Macy sagt. Ne? Es ist der Samen, den wir gemeinsam pflegen müssen. Und gern zitiere ich auch nochmal den nigerianischen Philosophen Bayo Akumulafe mit seinem berühmten Ausspruch "Ladies and gentlemen, the times are urgent, let us slow down." Er sagt, wir müssen uns verlaufen, unseren Weg nach Hause zu finden. Ich verstehe das als eine Einladung, mit Möglichkeiten zu tanzen, mutig zu sein, Grenzen zu verschieben, auch wenn wir Gefahr laufen, für verrückt gehalten zu werden. Ja, und als letztes vielleicht, daran arbeite ich auch selber sehr stark, sei dir deiner eigenen Fehlerhaftigkeit, auch deiner Lächerlichkeit bewusst und hab dich trotzdem lieb. Sei milde mit dir selbst und mit anderen. Wir stecken da alle gemeinsam drin. Es gibt kein Innen und kein Außen im System und wir werden da auch nur alle gemeinsam wieder rauskommen aus dem Schlamassel, was wir uns geschaffen haben.
Na, das war ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Timo, dafür.
Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.